Die US-Notenbank hat entschieden, ihren Leitzins unverändert zu lassen. Dies deutet auf eine abwartende Haltung in der Geldpolitik hin. Der Leitzins verbleibt damit im Zielband von 3,50 bis 3,75%. Diese Entscheidung folgt auf 3 Zinssenkungen im vergangenen Jahr. Offizielle der Zentralbank sehen Anzeichen für eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes und ein solides Wirtschaftswachstum. Dennoch bleibt die Inflation etwas erhöht und liegt über dem Zielwert der Notenbank von 2%. Die Fed wird daher weiterhin eingehende Daten, die sich entwickelnde Wirtschaftslage und die Risikobalanzen sorgfältig prüfen, bevor weitere Anpassungen vorgenommen werden. Zwei Mitglieder des Geldpolitischen Ausschusses, Stephen Miron und Christopher Waller, stimmten gegen die Beibehaltung des Leitzinses und plädierten für eine weitere Senkung um 0,25 Prozentpunkte. Die US-Wirtschaft startet mit einer soliden Basis ins neue Jahr. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft für das laufende Jahr leicht nach unten korrigiert. Statt der im Herbst erwarteten 1,3% wird nun nur noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 1% gerechnet. Dies teilte Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts mit. Die Ministerin betonte jedoch, dass sich für dieses und das kommende Jahr eine konjunkturelle Belebung abzeichne, die jedoch weiter gestützt werden müsse. Die staatlichen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigungsgüter gelten als Haupttreiber für das erwartete Wachstum, wobei rund 2/3 des Zuwachses darauf zurückzuführen sind. Die deutsche Wirtschaft wird weiterhin durch externe Faktoren wie die Zollpolitik der USA und die Konkurrenz durch chinesische Unternehmen belastet. Wirtschaftsverbände äußern sich zurückhaltend zu den Aussichten und fordern tiefgreifende Strukturreformen, um eine weitere internationale Abkopplung zu verhindern. Der Euro hat die Marke von 1,20 US-Dollar überschritten, was für die deutsche Exportwirtschaft eine besorgniserregende Entwicklung darstellt. Dieser starke Euro verteuert deutsche Produkte auf den Weltmärkten und beeinträchtigt damit die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Insbesondere mittelständische Unternehmen, die oft keine Möglichkeiten zur Absicherung von Wechselkursrisiken haben, sehen sich existenziellen Bedrohungen ausgesetzt. Auf der anderen Seite profitieren die Verbraucher in Deutschland von einem stärkeren Euro, da Importe dadurch günstiger werden. Dies kann sich positiv auf die Preise für ausländische Güter auswirken. Die Europäische Zentralbank beobachtet die Aufwertung des Euro und ihre möglichen Auswirkungen auf die Inflation genau und schließt geldpolitische Reaktionen nicht aus, falls die Gemeinschaftswährung weiter an Stärke gewinnt. Die Schwäche des US-Dollars wird unter anderem auf die Politik von Donald Trump zurückgeführt, die zu Unsicherheiten in den Vereinigten Staaten geführt hat. Amazon plant die Schließung aller seiner kassenlosen Amazon Go Minisupermärkte in Nordamerika sowie der Amazon Fresh Supermärkte. Dies betrifft insgesamt 72 Standorte in den USA. Als Begründung gibt das Unternehmen an, kein tragfähiges Geschäftsmodell für eine weitreichende Expansion dieser Läden gefunden zu haben. Die Technologie für das kassenlose Bezahlen, bekannt als Just Walk Out, soll jedoch weiterhin als Lizenzgeschäft angeboten werden und ist bereits in über 360 externen Standorten wie Stadien und Flughäfen im Einsatz. Einige der geschlossenen Amazon Fresh und Amazon Go Flächen sollen zu Whole Foods Märkten umfunktioniert werden, einer Supermarktkette, die Amazon bereits 2017 übernommen hatte. Branchenkenner hatten bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass die Technologie für den kassenlosen Einkauf aufwendig und kostspielig sei, was eine Ausweitung auf größere Ladenflächen erschwere. Zusätzlich zu den Schließungen von Supermärkten plant Amazon angeblich den Abbau von bis zu 16.000 Arbeitsplätzen im Verwaltungsbereich. Dies geschehe aus Kostengründen und um die Organisation zu verschlanken. Amazon hat sich zu diesen Berichten bisher nicht geäußert. Gewerkschaften haben zu bundesweiten Warnstreiks an Universitätskliniken und Hochschulen aufgerufen. Dies führt zu Einschränkungen im Betriebsablauf, wie zum Beispiel bei Operationen und Lehrveranstaltungen. Laut Verdi ist die Notfallversorgung jedoch weiterhin gewährleistet. Die Streiks sind Teil des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst der Länder, bei dem es um höhere Gehälter geht. Zwei Verhandlungsrunden blieben bisher ergebnislos, eine weitere ist für Februar angesetzt. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Mieter durch die Untervermietung ihrer Wohnung keinen Gewinn erzielen dürfen. Diese Entscheidung schützt Mieter vor Kündigungen, wenn sie ihre Wohnung untervermieten, um ihre Kosten zu decken, beispielsweise während eines vorübergehenden Auslandsaufenthalts. Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass die Untervermietung kein Geschäftsmodell sein darf. Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Mieter seine Wohnung für mehr als das Doppelte der ursprünglichen Nettokaltmiete weitervermietet. Das Gericht begründete, dass ein berechtigtes Interesse an der Untervermietung nicht gegeben ist, wenn damit ein Gewinn erzielt wird, der über die Deckung der eigenen wohnungsbezogenen Aufwendungen hinausgeht. Diese Entscheidung stärkt den Mieterschutz und soll überhöhten Untermieten entgegenwirken, insbesondere in angespannten Wohnungsmärkten. In der Debatte um Mehrarbeit wird kritisiert, dass eine reine Erhöhung der Arbeitszeit nicht zwingend die Produktivität steigert. Experten weisen darauf hin, dass Faktoren wie Konzentration, Erholung und die Qualität der Arbeitsbedingungen entscheidend für die Leistung sind. Eine reine Verlängerung der Arbeitszeit kann stattdessen zu Ermüdung und sinkender Effizienz führen. Längere Arbeitszeiten sind demnach kein verlässlicher Hebel für nachhaltige Produktivitätsgewinne, sondern können strukturelle Defizite verschleiern. Stattdessen wird betont, dass Produktivitätssteigerungen durch kluge Gestaltung von Arbeitsprozessen und gesunden Arbeitsbedingungen erreicht werden sollten. Nach fast zwei Jahrzehnten Verhandlungen haben die Europäische Union und Indien ein historisches Freihandelsabkommen besiegelt. Dieses Abkommen, das als Meilenstein für die wirtschaftliche Stärke und die Diversifizierung von Partnerschaften in Europa gilt, schafft eine der größten Freihandelszonen der Welt mit fast 2 Milliarden Menschen. Für Deutschland ergeben sich daraus erhebliche wirtschaftliche Chancen. Insbesondere die exportorientierte deutsche Wirtschaft wird von diesem Abkommen profitieren. Zölle auf über 96% der gehandelten Waren zwischen der EU und Indien werden entweder abgeschafft oder deutlich gesenkt. Dies betrifft Schlüsselindustrien wie den Automobilbau, den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie sowie den Dienstleistungssektor. Beispielsweise werden die Zölle auf Autos schrittweise von 110% auf bis zu 10% gesenkt, und für Autoteile sollen sie in 5 bis 10 Jahren vollständig abgeschafft werden. Auch für die Elektro- und Digitalindustrie eröffnen sich durch die Reduzierung von Zöllen auf elektrische Ausrüstungen neue Perspektiven. Experten schätzen, dass durch solche Handelsabkommen das deutsche Wirtschaftswachstum um bis zu 0,5% gesteigert werden könnte. Dieses Abkommen ist auch eine strategische Antwort auf globale Handelsunsicherheiten und die Handelspolitik der USA unter Donald Trump. Es stärkt die Position Europas in der globalen Wirtschaft und bietet Unternehmen eine verlässliche Basis für internationale Expansion. Tech-Giganten wie Microsoft, Meta und IBM investieren Milliarden in die künstliche Intelligenz. Diese Investitionen sind mit erheblichen Kosten verbunden, versprechen aber auch beachtliche Gewinne. So meldete Meta im 4. Quartal 2025 einen Umsatz von rund 60 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Wachstum von 24% entspricht. Microsoft verzeichnete ebenfalls starke Zuwächse im Cloud-Computing-Segment Azure, unterstützt durch das OpenAI-Geschäft. IBM meldete ein Umsatzwachstum von 12%, da die Nachfrage der Kunden nach KI zunimmt. Diese Ausgaben, insbesondere für KI-Infrastruktur, werden von den Unternehmen als entscheidend für zukünftiges Wachstum angesehen. Allerdings beobachten Analysten die Rendite dieser Ausgaben genau. Es gibt auch Bedenken, dass die hohen Investitionen die Finanzstrukturen der Tech-Konzerne belasten könnten. Die Entwicklung von KI-Modellen wie Claude durch Unternehmen wie ServiceNow zeigt zudem die intensive Konkurrenz und die Notwendigkeit ständiger Innovation in diesem Bereich. Der chinesische Sportartikelhersteller Intersports plant einen bedeutenden Einstieg bei Puma und strebt den Erwerb eines Anteils von knapp 30% an dem deutschen Unternehmen an. Der Deal, der einem Wert von rund 1,51 Milliarden Euro entspricht, sieht vor, dass Intersports die Anteile von der französischen Artemis Holding, dem bisherigen Großaktionär, übernimmt. Intersports betonte, dass keine vollständige Übernahme von Puma geplant sei, jedoch prüfe man die Möglichkeit einer zukünftigen Vertiefung der Partnerschaft. Der CEO von Puma, Arthur Hölt, sieht diesen Schritt als Vertrauensbeweis in die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Enter Sports erhofft sich durch die Beteiligung die Stärkung der eigenen Globalisierungsstrategie und sieht komplementäre Stärken in den Produktportfolios und regionalen Präsenzen beider Marken. Die Transaktion soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt, dass die deutsche Wirtschaft nur unzureichend auf einen Kriegsfall vorbereitet ist. Nur etwa jedes vierte Unternehmen hat konkrete Maßnahmen gegen mögliche Ausfälle kritischer Infrastrukturen getroffen. Die Vorbereitung auf kriegsbedingte Personalausfälle, wie die Einziehung von Reservisten, ist noch geringer, nur rund 5% der befragten Unternehmen wären darauf eingestellt. Einzig im Bereich der Cybersicherheit zeigen sich deutsche Firmen wachsamer, hier haben rund 86% der Unternehmen Schutzmaßnahmen gegen Cyberangriffe installiert. Die Autoren der Studie betonen die strategische Bedeutung einer krisenfesten Privatwirtschaft für die Gesamtverteidigung und fordern eine stärkere Einbindung der Wirtschaft in Notfall- und Krisenpläne. Das Sekretariat der Wettbewerbskommission, kurz WEKO, hat eine Vorabklärung gegen Microsoft eingeleitet. Grund dafür sind Meldungen über erhebliche Erhöhungen der Lizenzpreise für Produkte des US-Software-Giganten in der Schweiz. Insbesondere das Produkt Microsoft 365 ist von diesen Preisanpassungen betroffen. Die WEKO prüft nun, ob diese Preiserhöhungen auf unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen hindeuten könnten. Sollte sich dieser Verdacht erhärten, könnte eine eingehende Untersuchung folgen. Die Wettbewerbsbehörde arbeitet in diesem Verfahren mit dem Preisüberwacher zusammen. Microsoft hat einen entsprechenden Fragebogen erhalten und erklärt, mit der WEKO kooperieren zu wollen und sich zur Einhaltung des schweizerischen Wettbewerbsrechts zu verpflichten. Die Vorabklärung wird voraussichtlich etwa ein Jahr dauern. Der Goldpreis hat eine bedeutende Marke überschritten und notiert aktuell über $5000 pro Feinunze. Dies markiert ein neues Rekordhoch für das Edelmetall. Die jüngste Preisrallye wird von verschiedenen Faktoren angetrieben. Geopolitische Risiken sowie die Erwartung sinkender Zinsen in den USA spielen dabei eine wichtige Rolle. Darüber hinaus tragen Käufe von Zentralbanken zum Anstieg des Goldpreises bei. Angesichts der unsicheren Weltlage und der Attraktivität von Gold als sicherem Hafen, Analysten erwarten, dass der Höhenflug des Goldpreises anhalten könnte und weitere Preissteigerungen nicht ausgeschlossen sind. Im vergangenen Jahr verzeichnete Gold bereits einen deutlichen Wertzuwachs von rund 65% und seit Jahresbeginn ist der Preis um weitere 18% gestiegen. Die Europäische Zentralbank hat im Rahmen eines Dollar-Tenders 20 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Dies geschah bei einer Laufzeit von 7 Tagen und einem Festzinssatz von 3,88%. Erst kürzlich, am 21. Januar, hatte die EZB bei einem ähnlichen Geschäft 26 Millionen US-Dollar an drei Banken vergeben. Diese Dollar-Tender sind Teil der Bemühungen, die globale Dollar-Liquidität zu verbessern, eine Initiative, die im März 2020 von der US-Notenbank und mehreren anderen Zentralbanken, einschließlich der EZB, gestartet wurde. Tesla verzeichnete im vergangenen Jahr erstmals einen Umsatzrückgang. Die Erlöse des Elektroautoherstellers sanken um etwa 3% auf $94,8 Milliarden, wie das Unternehmen mitteilte. Dies ist auf geringere Auslieferungen zurückzuführen, die das zweite Jahr in Folge rückläufig waren. Der Jahresgewinn fiel um 46% auf rund $3,8 Milliarden. Experten führen diesen Rückgang unter anderem auf die Politik von US-Präsident Donald Trump zurück, wie beispielsweise die Reduzierung von Anreizprogrammen für Elektrofahrzeuge. Gleichzeitig haben sich die Verkaufszahlen in den USA und Europa abgeschwächt, da einige Käufer auf die zunehmend politisch aktiven Positionen von Elon Musk reagieren. Teslas Markenwert ist im Jahr 2025 um 36% gefallen, was teilweise auf die Ablenkung des Managements durch politische Aktivitäten und auf Preisdruck in einem wettbewerbsintensiven Markt zurückgeführt wird. Die Aktie von IBM ist nach der Bekanntgabe gestiegener Umsätze und Gewinne deutlich angestiegen. Das Technologieunternehmen meldete für das vierte Quartal 2025 einen Umsatz von 19,7 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,52 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. IBM-CEO Arvind Krishna zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis und betonte insbesondere das starke Wachstum im Softwarebereich sowie die robuste Nachfrage nach der neuen Mainframe-Plattform. Das generative KI-Geschäft von IBM hat sich ebenfalls positiv entwickelt und verzeichnete einen Auftragsbestand von über 12,5 Milliarden US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2025 meldete IBM einen Umsatz von 67,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen blickt optimistisch auf das Jahr 2026 und erwartet ein Umsatzwachstum von mehr als 5%. Microsoft hat im vergangenen Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von über 211 Milliarden US-Dollar erzielt und damit einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Auch die Gewinne stiegen in diesem Zeitraum an. Trotz dieser positiven Entwicklung verzeichnete die Aktie des Technologiegiganten einen Rückgang. Analysten weisen darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet sein könnte. Microsofts Umsatz für das Geschäftsjahr 2023 belief sich auf rund 211,9 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Prognosen für die kommenden Jahre deuten auf weiteres Umsatzwachstum hin. Dennoch bleibt die Kursentwicklung der Aktie ein wichtiger Indikator für die Markteinschätzung des Unternehmens. Die Facebook-Muttergesellschaft Meta hat die Erwartungen der Analysten mit ihren vorgelegten Zahlen übertroffen. Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal 2023 einen Umsatz von 40,11 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 25% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn belief sich auf 14,02 Milliarden US-Dollar, eine deutliche Steigerung von 201% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Meta begründete diese Ergebnisse teilweise mit Fortschritten in der KI-Technologie. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer über alle Meta-Apps hinweg, einschließlich Facebook, WhatsApp und Instagram, stieg auf durchschnittlich 3,19 Milliarden, was einem Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gestützt wurde dieses Wachstum unter anderem durch einen Anstieg der Werbeanzeigenimpressionen um 21% über alle Meta-Apps hinweg, während der durchschnittliche Preis pro Anzeige leicht um 2% stieg. Das US-amerikanische Unternehmen Nvidia hat offenbar die Genehmigung der chinesischen Regierung erhalten, seine H200-Chips nach China zu exportieren. Diese Entscheidung, die während eines Besuchs des Nvidia-CEO Jensen Huang in China getroffen wurde, markiert eine bedeutende Veränderung in Pekings Haltung gegenüber dem Import fortschrittlicher KI-Hardware. Zuvor hatte China den Import solcher Technologie eingeschränkt, um heimische Chiphersteller zu fördern. Die Genehmigung erlaubt es zunächst mehreren großen chinesischen Technologieunternehmen, darunter ByteDance und Alibaba, Hunderte von Tausenden von H200-Chips zu erwerben. Die USA hatten den Export dieser Chips bereits Anfang Januar unter bestimmten Bedingungen freigegeben, darunter eine Beteiligung von 25% der Einnahmen für die US-Regierung. Trotz der nun vorliegenden Genehmigungen aus China bleiben jedoch weitere Bedingungen und bürokratische Hürden für die Auslieferung bestehen. Diese Entwicklung hat zu einem Anstieg der Nvidia-Aktie geführt. Kanadas Wirtschaft zeigt sich widerstandsfähig und baut neue Handelsbeziehungen mit asiatischen Ländern auf, als Reaktion auf die von den USA verhängten Zölle. Premierminister Mark Carney verfolgt eine Strategie der Diversifizierung, um die Abhängigkeit Kanadas vom südlichen Nachbarn zu verringern. Dies wird durch neue Handelsabkommen mit China deutlich, die unter anderem die Senkung von Zöllen auf chinesische Elektrofahrzeuge vorsehen. Diese Entwicklung wird von den USA kritisch gesehen. US-Präsident Donald Trump drohte mit 100%igen Zöllen auf kanadische Waren, sollte Kanada seine Beziehungen zu China vertiefen. Trotz dieser Drohungen setzt Kanada auf eine Stärkung seiner Handelsbeziehungen mit Asien, unter anderem durch die Ausweitung von Energieexporten. Die kanadische Regierung betont, dass die Zusammenarbeit mit China nicht im Widerspruch zu den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten stehe. Der kanadische Tourismus in den USA ist infolge der Spannungen stark zurückgegangen, während Kanada gleichzeitig neue Allianzen mit asiatischen Ländern schmiedet. Die kanadische Wirtschaft ist eng mit der US-Wirtschaft verflochten, wobei der Großteil der kanadischen Exporte in die USA geht. Dennoch hat Kanada begonnen, Gegenmaßnahmen gegen die US-Zölle zu ergreifen und diese vor die Welthandelsorganisation zu bringen. Der Einsatz von Drohnen im modernen Kriegsgeschehen, wie er sich im Konflikt in der Ukraine und bereits im Bergkarabach-Krieg 2020 zeigte, hat die militärische Taktik grundlegend verändert. Von Aufklärungsdrohnen über Angriffsmodelle bis hin zu kleinen FPV-Drohnen, die von Infanterie genutzt werden können, ist der Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen allgegenwärtig. Diese Entwicklung macht die Notwendigkeit von Abwehrmaßnahmen auf allen Ebenen deutlich. Jede Kampf- und Unterstützungseinheit muss künftig über eigene Elemente zur Drohnenabwehr verfügen. Dies spiegelt die historische Entwicklung wider, bei der neue Waffensysteme wie Panzer unmittelbar zur Entwicklung von Gegenmaßnahmen führten. Auch das US Marine Corps hat bereits eine Anfrage für ein Abwehrsystem gegen Kleinstdrohnen gestellt. In Deutschland wird ebenfalls die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Polizei bei der Drohnenabwehr gestärkt, mit dem Ziel, kritische Infrastrukturen besser zu schützen. Es gibt Bestrebungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu vereinfachen, damit die Bundeswehr im Bedarfsfall schneller unterstützen kann. Das Bundeskabinett hat beschlossen, dass die Bundeswehr künftig auch im Inland zur Drohnenabwehr eingesetzt werden kann, notfalls auch mit Waffengewalt. Aktuell werden verschiedene Technologien zur Drohnenabwehr erforscht und entwickelt, darunter auch autonome Systeme und KI-gestützte Lösungen. Das Ziel ist es, nicht nur feindliche Drohnen zu erkennen, sondern auch effektiv neutralisieren zu können. Die indische Luftwaffe plant die Modernisierung ihrer Tankflugzeugflotte. Berichten zufolge wird die Umrüstung von den russischen Ilyushin Il-78 auf die Embraer KC-390 umgestellt. Die Ilyushin Il-78 Flugzeuge, die seit 2003 im Dienst sind, weisen erhebliche Zuverlässigkeitsprobleme auf und haben eine niedrige Verfügbarkeitsrate. Die Embraer KC-390 wird als moderner und vielseitiger Ersatz angesehen, der auch als taktisches Transportflugzeug eingesetzt werden kann. Die indische Luftwaffe benötigt zwischen 40 und 80 neue Transportflugzeuge, um ihre Flotte zu modernisieren. Embraer bietet die KC-390 gemeinsam mit dem indischen Partner Mahindra an. Die KC-390 hat sich bereits weltweit als einsatzfähig erwiesen und wird für ihre Leistung und Zuverlässigkeit gelobt. Am 29. Januar werden der Panzerbrigade 45 Litauen zwei Kampftruppenbataillone unterstellt. Dies sind das Panzergrenadier der Bataillon 122 aus Oberviechtach und das Panzerbataillon 203 aus Augustdorf. Dieser Schritt ist ein weiterer Fortschritt in Richtung Einsatzbereitschaft und Kampftauglichkeit der gesamten Brigade. Die Panzerbrigade 45 wird bis 2027 auf rund 5000 Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwachsen. Die Brigade ist bereits fest in das deutsche Heer integriert und untersteht der 10. Panzerdivision. Die Unterstellung der beiden Bataillone erfolgt im Rahmen eines feierlichen Appells in Veitshöchheim. Am 4. Februar wird zudem die multinationale Berdo Group Lithuania aus Rukla der Brigade unterstellt. Die Bundeswehr hat entschieden, eine Brigade dauerhaft in Litauen zu stationieren, um das militärische Engagement Deutschlands im Rahmen der NATO auszubauen. Portugal hat am vergangenen Wochenende seine vierte Embraer C-390M erhalten, die mit einem Luftbetankungsset ausgestattet ist. Diese Maschine landete auf dem Luftwaffenstützpunkt Nummer 11 in Beja. Es handelt sich um das erste Flugzeug in der Geschichte der portugiesischen Luftwaffe, das bei Bedarf als Tankflugzeug konfiguriert werden kann. Diese neue Fähigkeit soll die Reichweite und Autonomie der FAP erheblich erhöhen und die Projektion Portugals bei gemeinsamen Missionen innerhalb der NATO stärken. Portugal hat insgesamt 6 C-390M bestellt, die alle auf dem Luftwaffenstützpunkt Nummer 11 stationiert werden. Die portugiesische Luftwaffe hatte 2019 5 KC-390 bestellt, wobei die erste Maschine im Oktober 2023 an die FAP ausgeliefert wurde. Bis Oktober 2025 sollen 8 Flugzeuge ausgeliefert worden sein. Im Juni 2025 bestellte Portugal ein 6. Exemplar und sicherte sich Optionen für 10 weitere. Die Zahl rechtsextremer Vorfälle in der Bundeswehr ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Im Jahr 2024 wurden 280 Verdachtsfälle gemeldet, was einem Anstieg von rund 37% im Vergleich zu 2023 entspricht. Diese Vorfälle reichen von antisemitischen und rassistischen Äußerungen über das Zeigen des Hitlergrußes bis hin zur Verbreitung von NS-Symbolik und der Teilnahme an rechtsextremen Veranstaltungen. Insgesamt wurden im Jahr 2024 97 Soldaten aufgrund rechtsextremistischer Bezüge entlassen, das sind rund 45% mehr als im Vorjahr. Laut dem Jahresbericht der Koordinierungsstelle für Extremismusverdachtsfälle machten rechtsextreme Vorfälle etwa 75% aller vom militärischen Abschirmdienst bearbeiteten Fälle aus. Dänemark verstärkt seine militärische Präsenz in Grönland als Reaktion auf die Übernahmepläne der USA. Mehrere hundert dänische Soldaten sind bereits auf der Insel stationiert, weitere Truppen werden entsandt. Offiziell nehmen die Einheiten an der Übung Arctic Endurance teil, dies geschieht jedoch vor dem Hintergrund erheblicher politischer Spannungen mit den Vereinigten Staaten. Die dänische Regierung hat zudem um eine NATO-Mission für Grönland gebeten, um die Überwachungs- und Souveränitätskapazitäten zu verbessern. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Strategie zur Stärkung der militärischen Präsenz in der Arktis und im Nordatlantik, die Investitionen in Höhe von rund 1,96 Milliarden Euro vorsieht. Die Spannungen zwischen den USA und Dänemark im Hinblick auf Grönland eskalierten im Januar 2026, als US-Präsident Donald Trump Gebietsansprüche auf die Insel erhob. Dies löste Proteste in Kopenhagen aus und führte zu Diskussionen über eine mögliche Eskalation der Situation. Dänemark hat klargestellt, dass die Annexion Grönlands für das Land nicht in Frage käme, und betont die Bedeutung, die Menschen in Grönland zu respektieren. Seit Tagesbeginn kam es an der ukrainischen Front zu 46 Gefechten. Die Mehrheit dieser Gefechte ereignete sich in Richtung Pokrowsk. Russische Truppen konzentrieren im Serebrjansker Wald und in Siversk Kräfte für bevorstehende Angriffe. Dies berichtet das Militär unter Berufung auf ukrainische Quellen. Die russische Armee erhöht in Richtung Slowjansk den Druck auf das Dorf Dronivka. Ukrainische Verteidiger führen dort einen Stellungskampf und fügen dem Feind Verluste an Personal und Technik zu. Die russische Armee verstärkt ihre Stellungen entlang des Flusses Siversky Donets. Der Serebrjansker Wald bietet den russischen Bodentruppen wahrscheinlich Schutz vor Drohnen, und ihr Ziel könnte Jampil sein, das etwa 10 Kilometer westlich liegt. Sollte Jampil eingenommen werden, könnte dies ein Ausgangspunkt für Angriffe auf die Stadt Liman werden. Siversk selbst gilt als strategisch wichtig, da es Teil einer Verteidigungslinie für den letzten von ukrainischen Kräften gehaltenen Ballungsraum in der ostukrainischen Region Donetsk ist. Der Frontabschnitt galt lange als relativ stabil, doch zuletzt hat Russland den Druck dort deutlich erhöht. Italien hat die ersten neuen Schützenpanzer vom Typ LYNX erhalten. Diese Auslieferung erfolgte durch das deutsch-italienische Joint Venture Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Die ersten 4 LYNX KF-41 Schützenpanzer wurden im multifunktionalen Experimentierzentrum der italienischen Armee in Montelibretti übergeben. Diese Lieferung markiert den offiziellen Beginn des Programms A2CS, für das Ende letzten Jahres ein Vertrag über die Beschaffung von 21 Fahrzeugen unterzeichnet wurde. Die LYNX-Plattform ist ein vielseitiges Gefechtsfahrzeug, das für verschiedene Aufgaben konfiguriert werden kann, darunter als Schützenpanzer, Transportpanzer, mobiler Gefechtsstand oder Sanitätsfahrzeug. Die ausgelieferten Fahrzeuge sind mit einem 30mm Turm von Rheinmetall ausgestattet, spätere Modelle sollen einen Turm von Leonardo erhalten. Das italienische Heer plant die Beschaffung von insgesamt 1050 Systemen auf Basis der LYNX KF-41-Plattform. Dieses Programm, zusammen mit einem neuen Kampfpanzerprojekt, zielt darauf ab, die Flotte schwerer Fahrzeuge der italienischen Armee zu erneuern und modernste Technologie bereitzustellen. Die deutsche Handballnationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft 2026 das Halbfinale erreicht. Sie besiegten den Titelverteidiger Frankreich mit 38:34. Das DHB-Team trifft nun im Halbfinale auf Kroatien. Das Spiel fand in Herning statt. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen haben beide die Playoffs der Champions League erreicht. Dies birgt die Möglichkeit eines deutschen Duells in dieser Runde. Leverkusen beendete die Ligaphase auf dem 16. Tabellenplatz, während der BVB auf Rang 17 landete. Die Auslosung für die Playoff-Paarungen findet am kommenden Freitag statt. Die Playoff-Spiele werden am 17., 18. und 25. Februar ausgetragen. Bayer Leverkusen gewann sein letztes Ligaphasenspiel mit 3:0 gegen Villarreal. Der BVB verlor hingegen sein Spiel gegen Inter Mailand mit 0:2. Sollten beide deutschen Teams ihre Playoff-Begegnungen erfolgreich bestreiten, könnten sie im Achtelfinale auf den FC Bayern oder den FC Arsenal treffen. Der FC St. Pauli hat in einem Nachholspiel der Bundesliga einen Punkt gegen RB Leipzig geholt. Das Spiel endete 1:1, RB Leipzig war durch Jan Diomande in der 66. Minute in Führung gegangen. Kurz vor Schluss, in der dritten Minute der Nachspielzeit, glich Martin Kass per Elfmeter für St. Pauli aus. Leipzig gab damit eine Führung in letzter Minute ab. Die Leipziger zeigten sich nach dem Spiel enttäuscht über das Ergebnis. Mit diesem Punktgewinn konnte St. Pauli einen Punkt gegen Leipzig erkämpfen. Die TSG Hoffenheim hat ihre beeindruckende Siegesserie fortgesetzt und auch im Nachholspiel des 16. Spieltags gegen Werder Bremen einen Erfolg gefeiert. Das Team aus dem Kraichgau gewann mit 2:0, obwohl es nach der roten Karte für Wutherbürger in der 52. Minute in Unterzahl agieren musste. Die Tore für Hoffenheim erzielten Alexander Prass kurz vor der Halbzeit und Grisha Prömel kurz nach der roten Karte. Dieser Sieg ist der vierte Erfolg für Hoffenheim im vierten Spiel des Jahres 2026 und markiert einen Vereinsrekord für die TSG. Während Hoffenheim seinen Höhenflug fortsetzt und mit nun 39 Punkten nach 19 Spieltagen auf die Champions League Plätze schielt, steckt Werder Bremen weiter in der Krise. Die Bremer warten nun seit 9 Spielen auf einen Sieg und konnten auch aus einer fast 40-minütigen Überzahl keine zwingenden Torchancen entwickeln. Für Werder-Trainer Horst Steffen wird die Situation damit immer prekärer. Henrik Kristoffersen hat den Slalom-Nachtklassiker in Schladming gewonnen. Er verwies seinen norwegischen Teamkollegen Atle Lie-McGrath auf den zweiten Platz. Für Kristoffersen ist es der erste Saisonsieg und der 34. Karriereerfolg. Der deutsche Linus Strasser schied im ersten Lauf aus. In einem technisch anspruchsvollen Rennen mit vielen Ausfällen im zweiten Durchgang, darunter auch für einige Favoriten, sicherte sich Kristoffersen den Sieg vor einem begeisterten Publikum. Die isländischen Handballer stehen nach einem dramatischen Sieg gegen Slowenien im Halbfinale der Europameisterschaft. Dies ist die erste Halbfinalteilnahme Islands bei einer Europameisterschaft seit 2010. Die Mannschaft von Trainer Snorre Stein Gudjonsson gewann in Malmö mit 39:31 gegen Slowenien. Deutschland traf zur gleichen Zeit in Herning auf Frankreich und benötigte mindestens ein Unentschieden für den Einzug ins Halbfinale. Weltmeister Dänemark war bereits qualifiziert. Die Bob- und Rodelbahn in Cortina d'Ampezzo, Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2026, steht im Mittelpunkt anhaltender Kritik und Sorge. Ursprünglich wurde der Bau der Bahn aus Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsgründen vom Internationalen Olympischen Komitee in Frage gestellt, das vorschlug, die Wettbewerbe auf bereits bestehenden Bahnen in anderen Ländern auszutragen. Italien setzte sich jedoch für den Neubau im eigenen Land ein und so wurde die Bahn in Rekordzeit und für geschätzte Kosten von rund 100 bis 120 Millionen Euro realisiert. Trotz der Bemühungen und der erklärten Betriebsbereitschaft der Bahn gibt es weiterhin Zweifel, ob alle Bauarbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden konnten und ob die Bahn den Anforderungen für die Olympischen Spiele genügt. Es gab sogar einen Plan B, um die Wettbewerbe im Falle von Verzögerungen nach Lake Placid in den USA zu verlegen. Die Kosten für das gesamte Bauprojekt, einschließlich Nebenkosten, werden auf etwa 118,4 Millionen Euro geschätzt, wobei der italienische Staat den Großteil davon trägt. Umweltschützer äußern ebenfalls Bedenken, insbesondere bezüglich des Baus einer Gondelbahn in einem erdrutschgefährdeten Gebiet. Der Hamburger Fußballprofi Jean-Luc Dompe hat seinen Führerschein verloren, nachdem er mit 1,4 Promille am Steuer erwischt wurde. Dies berichtete die Bild-Zeitung. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Wochenende. Dompe ist derzeit 30 Jahre alt und spielt für den Hamburger SV. Bereits im Februar 2023 war Dompe in einen Autounfall in der Hamburger Innenstadt verwickelt, bei dem er und sein Mitspieler William Michelbrenzis mutmaßlich an einem illegalen Straßenrennen teilnahmen. Damals wurde ein Strafbefehl gegen Dompe erlassen. Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen haben in der Champions League Sieg gefeiert. Der FC Bayern gewann in Eindhoven, während Bayer Leverkusen durch einen Doppelpack von Malik Tillmann und ein weiteres Tor von Alejandro Grimaldo mit 3:0 gegen Villarreal gewann und sich damit für die Playoffs qualifizierte. Real Madrid hingegen musste eine 2:4 Niederlage gegen Benfica hinnehmen und verpasste damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale, was zu einem Absturz von Platz 3 auf Rang 9 in der Tabelle führte. Der FC Bayern München ist mit 6 Titeln einer der erfolgreichsten Vereine in der Geschichte der Champions League. Dänemark hat bei der Handball-Europameisterschaft den Gruppensieg errungen. Die dänische Mannschaft sicherte sich damit den ersten Platz in ihrer Gruppe vor den Halbfinalspielen. Die Harvard-Ökonomin Geeta Gopinath warnt vor einem möglichen harten Absturz am Aktienmarkt, der durch eine KI-Blase ausgelöst werden könnte. Sie bezweifelt die Korrektheit der aktuellen Börsenbewertungen von KI-Unternehmen. Gopinath äußert Bedenken, dass die hohen Bewertungen nicht durch tatsächliche Gewinne der Firmen gerechtfertigt seien. Sie vergleicht die potenzielle Situation mit dem Dotcom-Crash um die Jahrtausendwende, befürchtet jedoch, dass ein KI-Crash noch schlimmere Folgen haben könnte, da erhebliche Geldsummen in US-Aktien geflossen seien. Gopinath sieht mehrere Faktoren, die einen solchen Crash auslösen könnten. Dazu gehören steigende Kosten für KI-Infrastruktur wie Rechenzentren, ein unerwartet starker Anstieg der Inflation, Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed oder ein Anstieg der Renditen langfristiger US-Staatsanleihen. Sie betont, dass der Produktivitätszuwachs durch KI nicht zwangsläufig mit der Bewertung von KI-Aktien einhergehen muss. OpenAI sucht eine Finanzierungsrunde in Höhe von bis zu 100 Milliarden US-Dollar. Berichten zufolge sind Investoren wie Softbank, Nvidia, Microsoft und Amazon an dieser Runde beteiligt. Insbesondere Softbank erwägt eine zusätzliche Investition von bis zu 30 Milliarden US-Dollar. Diese Finanzierungsrunde würde die Bewertung von OpenAI auf rund 830 Milliarden US-Dollar anheben. Die zusätzlichen Mittel sollen dazu dienen, die Entwicklung fortschrittlicher KI-Modelle voranzutreiben und die Rechenkapazitäten zu erweitern. Angesichts der steigenden Kosten für das Training und den Betrieb von KI-Modellen sowie des intensiven Wettbewerbs in der Branche ist eine solche Kapitalzuführung für OpenAI strategisch notwendig. Der ADAC passt seine Bewertungskriterien für Fahrzeuge an. Zukünftig werden Fahrzeuge Punktabzüge erhalten, wenn zu viele Funktionen über Touchscreens bedient werden müssen. Der Automobilclub reagiert damit auf die zunehmende Ablenkung von Fahrern durch komplexe Bedienkonzepte in modernen Autos. Studien des ADAC zeigen, dass die Bedienbarkeit von Fahrzeugen in den letzten Jahren schlechter geworden ist. Während im Jahr 2019 die durchschnittliche Note für die Bedienung noch bei 2,3 lag, fiel sie bis 2025 auf 2,7 ab. Insbesondere verschachtelte Menüs, zu kleine Touchflächen und langsame Reaktionen der Bildschirme tragen zu diesem Trend bei. Ab 2026 wird auch die europäische Organisation Euro NCAP ihre Bewertungskriterien für die Mensch-Maschine-Schnittstelle verschärfen und dabei die Verfügbarkeit von physischen Bedienelementen für sicherheitsrelevante Funktionen stärker berücksichtigen. Der ADAC rät Autofahrern, sich vor Fahrtantritt oder nach Software-Updates mit der Menüführung ihres Fahrzeugs vertraut zu machen. Amazon hat die Entlassung von rund 16.000 Mitarbeitern angekündigt. Betroffen sind vor allem Bereiche wie AWS, Geräte und Alexa. Diese Entscheidung reiht sich ein in eine Serie von Entlassungen in der Tech-Branche, die auch andere große Unternehmen wie Meta, Google und Microsoft getroffen hat. Allein im Jahr 2023 wurden weltweit mehr als 250.000 Stellen in diesem Sektor gestrichen. Die Gründe für diese Maßnahmen sind vielfältig und umfassen unter anderem den Abbau von Bürokratie und die strategische Neuausrichtung von Unternehmen. Auch die fortschreitende Entwicklung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz spielen eine Rolle bei der Umstrukturierung von Arbeitsplätzen. Die Entlassungen bei Amazon sind Teil eines größeren Trends, der die gesamte Technologiebranche betrifft und auch in den kommenden Jahren voraussichtlich anhalten wird. Eine massive Sicherheitslücke bei der Audio-Streaming-Plattform SoundCloud hat zur Offenlegung persönlicher Daten von fast 30 Millionen Nutzern geführt. Der Vorfall ereignete sich Ende 2025, als Angreifer durch eine Datenmapping-Attacke E-Mail-Adressen mit öffentlich zugänglichen Profilinformationen korrelierten. Die gestohlenen Daten umfassen rund 30 Millionen E-Mail-Adressen, Benutzernamen, vollständige Namen, Profilbilder, Followerzahlen und in einigen Fällen auch das Herkunftsland der Nutzer. Glücklicherweise wurden keine sensiblen Daten wie Passwörter oder Finanzinformationen kompromittiert. Die Angreifer versuchten zunächst, SoundCloud zu erpressen, bevor sie die Daten im Januar 2026 öffentlich preisgaben. Diese Lücke unterstreicht die wachsende Bedrohung durch den Missbrauch von APIs und die Ausnutzung von Datenscrapping-Schwachstellen in großen Webanwendungen. Die kompromittierten Daten wurden am 27. Januar 2026 in die Datenbank von HaveIBeenPwned aufgenommen. Resident Evil Requiem wird auf der PS5 Pro überarbeitet und bietet verbesserte Grafikoptionen. Spieler können wählen, ob sie das Spiel in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde und vollständigem Raytracing genießen möchten, was für fotorealistische Grafiken, detaillierte Beleuchtung und realistische Reflexionen sorgt. Alternativ können Spieler, die eine höhere Bildrate bevorzugen und über einen entsprechenden Monitor verfügen, Raytracing deaktivieren und das Spiel mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde erleben, wobei eine durchschnittliche Bildrate von 90 Bildern pro Sekunde erreicht wird. Der Regisseur des Spiels, Kshina Kanisi, betonte, dass die höhere Bildrate ein flüssigeres Spielerlebnis ermöglicht und dass ein Zurückwechseln zu 60 Bildern pro Sekunde sich nach der Erfahrung mit 120 Bildern pro Sekunde weniger überzeugend anfühlt. Zusätzlich zu den grafischen Verbesserungen unterstützt Resident Evil Requiem auf der PS5 Pro auch haptisches Feedback und adaptive Trigger, was das Spielerlebnis durch realistische Horrorempfindungen weiter vertieft. Die niederländische Marine testet neue unbemannte Boote, deren Rümpfe mithilfe von 3D-Drucktechnologie in weniger als einer Woche gefertigt werden können. Dieses innovative Verfahren verkürzt die Produktionszeiten im Vergleich zu traditionellen Methoden erheblich. Das Projekt, bekannt als Sirash, demonstriert das Potenzial schneller Prototypenentwicklung und flexibler Fertigung für maritime Anwendungen. Die Königliche Niederländische Marine prüft, wie diese unbemannten Wasserfahrzeuge zur Überwachung kritischer Infrastrukturen und zur Ergänzung bestehender Flotten eingesetzt werden können, insbesondere angesichts veränderter Sicherheitslagen in der Nordsee und begrenzter Personalressourcen. Die Nutzung von 3D-Druck ermöglicht es, Produktionsketten zu verkürzen und Plattformen dezentral oder bei Bedarf bereitzustellen. Das Maritime Research Institute Netherlands ist maßgeblich an diesem Projekt beteiligt und hat die ersten erfolgreichen Wassertests durchgeführt. Die Entwickler von VivaJet haben nach einer Wartezeit von 3 Jahren das neue Update für das Kultspiel Terraria angekündigt. Das Update mit der Versionsnummer 1.4.5 trägt den Namen Bigger and Bolder und wurde am 27. Januar 2026 veröffentlicht. Diese Veröffentlichung markiert einen wichtigen Schritt zur Synchronisierung über alle Plattformen hinweg, einschließlich PC, Konsolen und Mobilgeräten. Das Update bringt zahlreiche neue Inhalte und Verbesserungen, darunter Crossover-Inhalte aus den Spielen Palworld und Dead Cells. Des Weiteren wurden neue Möbelsets, Transformationsmounts und eine überarbeitete Benutzeroberfläche für die Welterstellung implementiert. Ursprünglich wurde das Update 1.4 Journey's End im Mai 2020 als letztes großes Feature-Update angekündigt. Die Entwickler haben jedoch aufgrund der großen Nachfrage und der fortlaufenden Weiterentwicklung von Terraria weitere Updates nachgeschoben. Ein Bastler hat es geschafft, den Spieleklassiker Doom auf kabellosen In-Ear-Kopfhörern zum Laufen zu bringen. Das Projekt mit dem Namen Doom Boots nutzt die Pinebuds Pro, die über eine offene Firmware verfügen. Diese Kopfhörer sind mit einem ARM Cortex M4F-Prozessor ausgestattet, der für die Wiedergabe des Spiels verwendet wird. Der Entwickler Arin Sarkisian hat den Prozessor übertaktet, Energiesparfunktionen deaktiviert und den Arbeitsspeicher erweitert, um die Leistung zu steigern. Um das Spiel überhaupt lauffähig zu machen, musste der Code von Doom stark komprimiert und angepasst werden. Da die In-Ear-Kopfhörer kein eigenes Display besitzen, werden die Bilder über eine serielle Schnittstelle als JPEGs an einen Browser gesendet und dort als MIPG-Stream dargestellt. Das Spiel läuft dabei mit einer Auflösung von 320x200 Pixeln und erreicht etwa 18 Bilder pro Sekunde. Es ist nicht das erste Mal, dass Doom auf ungewöhnlichen Geräten zum Laufen gebracht wird. Der Klassiker von 1993 ist bekannt dafür, auf allem Möglichen installiert worden zu sein, von Taschenrechnern bis hin zu Geldautomaten. Das Cool-Projekt hat sein Bug-Bounty-Programm eingestellt. Dies geschah aufgrund einer Flut von Berichten über Schwachstellen, die als minderwertig eingestuft wurden und oft durch KI generiert waren. Der Hauptentwickler Daniel Stenberg erklärte, dass die Qualität und Validität der Einreichungen zunehmend schwer zu beurteilen war. Bis Ende Januar 2026 gab es das Programm, das über HackerOne und das Internet Bug Bounty lief und Belohnungen für gemeldete Sicherheitslücken zahlte. Seit 2019 wurden durch das Programm 87 Schwachstellen bestätigt und über 100.000 US-Dollar an Belohnungen ausgezahlt. Die Zunahme von KI-generierten Berichten führte dazu, dass die Rate der bestätigten Schwachstellen von über 15% auf unter 5% sank. Stenberg hofft, dass die Einstellung des Programms die Einreichung von schlecht recherchierten oder fehlerhaften Berichten, ob KI generiert oder nicht, entmutigen wird. Das Call-Projekt fordert Entwickler weiterhin auf, tatsächliche Sicherheitsschwachstellen zu melden, auch wenn keine monetäre Belohnung mehr dafür gezahlt wird.